Guten Morgen. Ich freue mich immer, wenn ich so einen Gottesdienst erlebe und so viele Teams zusammenarbeiten und jeder sich überlegt, was machen wir für Musik, was nehme ich für einen Predigttext, was sage ich am Anfang, was ist vielleicht gerade Thema dieses Tages, wie gut das immer alles zusammenpasst. Und dann weiß ich, ja, das liegt nicht an uns Menschen, sondern das liegt daran, dass Gott diesen Gottesdienst schon lange vorbereitet hat, bevor wir überhaupt angefangen haben, darüber nachzudenken. Und das ist nicht nur auf Gottesdienst bezogen, das ist, glaube ich, auf allgemein Leben bezogen, wenn Christen sich von Gott leiten und führen lassen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Das als kleine Randnotiz am Anfang. So, heute, ja, Wolfgang hat es gesagt, mein Thema heute ist den neuen Menschen anziehen. Martin, der schlaue Fuchs, Martin Roth, wusste sofort, als er diesen Kleiderständer hier gesehen hat, worum es geht. Er konnte mir sogar auch die Bibelstelle nennen, ich bin sehr beeindruckt. genau, es geht um Kolosser 3, die ersten Verse, und zwar sind das 17 Stück. Also ich fordere euch heute ein bisschen bibeltexttechnisch heraus. Also lasst euch jetzt schon mal darauf ein, es wird ein etwas längerer Bibeltext. Aber ich habe ihn versucht zu unterteilen und dadurch ein bisschen leichter zugänglich zu machen. Ja? Das ist auch ein wunderbarer Text, der auch schon sehr für sich steht. Da sind keine schwierigen exegetischen Auslegungen drin. Deswegen wird uns das bestimmt nicht schwerfallen, glaube ich. Ja, Übergangszeit. Wir haben gerade so eine wettertechnische Übergangszeit. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch kennt. Ich garantiere, ich denke schon, ja, was ziehe ich an? Bei diesem Wetter. Gestern schien noch die Sonne, es war warm, heute ist es schon wieder kälter. Alleine das sind Herausforderungen. Jeden Tag ist es irgendwie anders. Typisches Aprilwetter. Was ist eigentlich die passende Kleidung für ein Übergangswetter? Nicht mehr Winter, noch nicht Sommer. Da gibt es ja auch dieses schöne Wort Übergangsjacken. Manche haben sie, andere verzichten ganz da drauf und so weiter und so fort. Und jeder einzelne Tag ist schon eine Herausforderung. Was ziehe ich morgens an, wenn es, ich wollte gerade arschkalt sagen, wenn es noch richtig kalt ist und ich nicht weiß, wie kann ich mich noch wärmer anziehen, weil ich noch Bettwärme habe und sowieso alles sich kalt anfühlt und weiß aber, in 4 Stunden kommt die Sonne voll raus und da schwitze ich mich in diesem Wollpulli zu Tode. Ja? Also das Beste ist bei diesem Wetter das Zwiebelschichtmodell, möglichst viele dünne Teile anziehen, die man dann im Laufe des Tages so abblättern kann. Und dann für jede Lage gewappnet ist an diesem einen Tag. Ja? Abends zieht man sie dann wieder langsam schichtweise an. Manchmal ist es auch so, die Sonne verschwindet, ich ziehe wieder an. Das ist das Ein-Ausziehwetter. Aber diese Übergangszeit macht klamottenmäßig etwas total deutlich, was wir auch geistlich erleben. Wir sind in einer Übergangszeit. Ja? Also wir kommen aus dieser nachösterlichen Zeit, wie Wolfgang schon gesagt hat. So, wir haben noch so den Lammbraten auf der Zunge irgendwie. Ja, also wir wissen noch, Ostern war gerade und noch viel wichtiger, wir wissen, wir haben die Auferstehung unseres Herrn gefeiert. Das Grab ist leer. Wir freuen uns darüber. Wir sind gerettet. Wir haben eine Zukunft. Wir haben ein Ziel. Wir sind Sieger mit Jesus. Wir freuen uns. Aber das ist noch nicht so richtig sichtbar. Wir sind noch nicht hundertprozentig am Ziel. Es ist noch nicht hundertprozentig vollbracht, weil Jesus spricht von einer zweiten Wiederkunft. Jesus sagt, ich werde noch mal wiederkommen in Herrlichkeit, in sichtbarer Herrlichkeit. Das werden alle sehen, das wird nicht mehr zu übersehen sein. Selbst der das nicht mitgekriegt hat oder lange abgestritten hat, wird dann sehen, wie die Herrlichkeit Jesu sichtbar wird. Und wir Christen, wir wissen das, dass wir darauf warten. Wir leben in dieser Übergangszeit schon voll da. Wir leben in der nachösterlichen Zeit. Wir wissen, es ist vollbracht. Und gleichzeitig sind wir doch noch nicht ganz am Ziel. Und in dieser Zeit sind wir auch selber am Suchen und Ringen. Was ist denn die richtige Kleidung? Was passt denn dazu? Wie sollen wir uns als Christen kleiden, bis ist wirklich dieser Tag kommt, wo Jesus uns dann ein ganz eigenes Gewand schenkt. Das wird bestimmt wunderschön. Wir müssen nur an die Vergleiche mit den Bräuten denken. Was sich Männer dann vorstellen, weiß ich nicht. Aber ihr werdet auch wunderschön aussehen. Und wir kriegen ein schönes Gewand von Gott. Und jetzt haben wir aber noch unseren Kampf mit dem, was ziehen wir denn jetzt an, bis es soweit ist. Und der Paulus hat sich da auch Gedanken drüber gemacht. Und zwar in Form von den Kolossern, die haben sich wahrscheinlich auch viele Fragen gehabt. Und Paulus hat versucht, ihnen auch anhand von Beispielen das so zu erklären. Und ich lese jetzt erstmal hier die Verse 1 bis 4. Das ist die Grundlage des ganzen Textes. Und ist das, was ich euch gerade auch schon ein bisschen gesagt habe. Ich lese. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ja, erkennt ihr das wieder? Jesus ist für uns gestorben, wir sind mit ihm gestorben, macht Paulus nochmal ganz deutlich. Ja? Es ist nicht nur Jesus, der gestorben ist, sondern wir, die zu ihm gehören, wir sind mit ihm gestorben. Und das feiern wir ja auch in der Taufe, wenn wir symbolisch einmal beerdigt und wieder auferstanden werden im Wasser. Ja? Wir sind mit ihm gestorben, aber wir sind auch mit ihm auferstanden. Das heißt, wir haben dieses Leben, dieses ewige Leben, wenn wir an Gott glauben, das besitzen wir bereits. Aber es ist verborgen, wie es hier steht. Dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Das heißt, wir wissen es, wir feiern es am Sonntag und in unserem Leben, aber die Menschen draußen, die Welt, wie es hier so heißt, die können es noch nicht sehen oder nicht in dieser Vollständigkeit oder es fällt ihnen leicht, die Augen zu schließen und es nicht wahrzunehmen, weil es eben noch verborgen ist. Aber dann wird es sichtbar werden in dieser Herrlichkeit. Und dann habe ich mir angeschaut, was heißt denn hier Welt eigentlich? Ja? Hier heißt es, wir sollen unsere Gedanken auf das Himmlische, was zum Himmel gehört, richten. Ja? Wir sollen unser Blick auf Jesus, auf Christus richten. Und der sitzt eben zu Rechten Gottes auf dem Ehrenplatz. Deswegen gen Himmel, ja? Viele Christen haben das falsch verstanden und gesagt, wir sollen uns nur noch mit dem Himmlischen beschäftigen, mit dem, was irgendwie vergeistlich und fromm ist. Und alles Weltliche, die Menschen, die nicht glauben, von denen sollen wir uns separieren. Also hier bauen wir unsere Kirche hin, trennen wir schön von allem anderen aus der Stadt, möglichst irgendwie oben auf dem Berg oder so, wo die auch nicht so schnell hinkommen. Wir bauen unsere eigenen Häuser schön separat von den Nichtchristen, weil die sind Welt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wir treffen uns nicht mit denen, wir reden nicht mit denen, wir separieren uns von denen. Und wenn die wollen, wenn die sich verändern wollen, dann können die zu uns kommen. Ja? Das ist völlig falsch verstanden, wie dieser Text hier gemeint ist. Sondern Paulus richtet es komplett auf Jesus. Ein Ausleger sagt, das fand ich sehr spannend, wenn Jesus hier auf der Erde ist, dann hätte Paulus geschrieben, wir sollen uns mit dem beschäftigen, was auf der Erde ist, mit Jesus Christus. Ja? Das hat nichts unbedingt was Räumliches zu tun, diese Texte, diese Aussage mit Himmel und Welt, sondern etwas Geistliches. Aber was heißt denn dann Welt, wenn es nicht heißt, das sind die, die mit Gott nichts zu tun haben wollen? Und ich habe das mal versucht, so andere Begriffe dafür zu nehmen. Das Weltliche, das bin ich, bevor ich Jesus kenne. Und das habe ich auch jetzt noch in mir, weil das ist das menschliche, natürliche, egoistische. Das sind diese drei Wörter, die mir dazu eingefallen sind. Also nicht nur ich, sondern du auch, ja, ihr alle. Wir sind in erster Linie Menschen mit unseren menschlichen Bedürfnissen, mit unseren egoistischen Sehnsüchten und mit unseren natürlichen Leidenschaften. Das ist ganz normal als Mensch, der getrennt ist von Gott. Und das ist nun mal die Folge, die wir haben, seitdem wir nicht mehr mit ihm in enger Gemeinschaft leben. Und das kann man auch schon bei Babys wunderschön erkennen, finde ich. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ein Säugling, dass seine Mama fragt, was kann ich dir eigentlich mal Gutes tun, Mama? Ja? Nee, die schreien immer nur und wollen ich. Ich will eine saubere Windel haben, ich will einen satten Bauch haben, ich will Zärtlichkeit haben. Kinder sind voll egoistisch, ja? Die sind total ich-bezogen, weil das so in ihrer Natürlichkeit ist. Natürlich, so müssen sie auch überleben. Deswegen sind sie auch besonders süß, damit man sich auch gerne um sie kümmert. Und das geht dann so weiter, wenn sie größer werden. Viele reden dann über Erziehung. Mit Erziehung kann man schon sehr viel machen. Das heißt, wenn man Kinder so in ihrem natürlichen Umfeld, in der Kita, im Kindergarten oder so, beobachtet, die sind richtig gemein zueinander, ja? Die nehmen sich gegenseitig die Sachen weg, die hauen sich, da denkt jeder nur an sich, dass sie das beste Essen kriegen, nimm anderen das Essen weg und essen es selber oder so, richtig fies. Und dann kommen da die Erzieher und Erzieherinnen und erklären denen, wie die Welt läuft. Du musst teilen lernen, du musst auch an den anderen denken. Und wo die Erziehung ein bisschen hapert, da kriegen wir anderen das dann mit und sagen, ach, das Kind ist schlecht erzogen, das ist total egoistisch. Ja? Das geht auch bei Erwachsenen wunderbar, das können wir auch sehen und sagen dann, wo da was gescheitert ist oder nicht oder doch oder welche besonders gut erzogen sind. Also was immer hilft, sind Geschwister, die renken einen da auch ganz gut ein. Aber das, was wir Erziehung nennen, das übertragen wir auch ganz oft auf das Geistliche. Dass wir sagen, wir müssen uns nur richtig erziehen. Ja? Disziplin, Strenge, klare Strukturen, morgens Bibel lesen, abends in irgendeinem Gebetskreis, sonntags immer in Gottesdienst und zack sind wir in dieser Erziehungsschiene. Ja? Und die Christen, bei denen das nicht läuft, die sind schlecht erzogen geistlich. Ja? Die haben es irgendwie nicht mitgekriegt, wie ein Christ sich zu verhalten hat. Wir fangen an, Dinge zu reglementieren und ich will jetzt weder Erziehung noch geistliche Disziplin schlecht machen. Ich glaube, dass beides bis zu einem gewissen Ansatz wichtig und richtig ist für ein vernünftiges Zusammenleben, aber das ist nicht das Ziel meines geistlichen Lebens. Ja? Das ist nicht das, womit ich das Ziel erreiche. Es ist nicht so, dass ich durch meine eigene Disziplin, durch die Gesetzlichkeit, die geistliche, durch alles machen können und mitarbeiten, mich selber disziplinieren, zu dem Ziel komme, dass ich heiliger werde, zu dem Ziel komme, dass ich es verdient habe, ewig zu leben, zu dem Ziel komme, dass ich bei Jesus bleiben darf. Sondern das Ziel ist schon lange erreicht. Das Ziel, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott durch den Tod Jesu, das haben wir bereits. Das ist die Grundlage von all dem. Und darauf suchen wir jetzt, was sind denn die passenden Kleider dazu? Wie überbrücken wir diese Übergangszeit? Und natürlich fordert Gott uns hier auch heraus. Er sagt, wir sollen ihm ähnlicher werden. Und wir sollen uns verändern lassen, ja? Guck mal, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Genau. Aber das Wichtige ist, unser Leben ist ebenso ein Prozess. Wir leben in diesem Prozess, dass wir irgendwo sind, aber noch irgendwo anders hinkommen wollen. Und gleichzeitig wissen wir, wir haben es doch schon erreicht, aber sind irgendwie noch nicht hundertprozentig da. Dieses, womit auch Paulus ganz oft ringt, ne, dass er sagt, wir haben es noch nicht, wir strecken uns danach aus, ich jage dem nach, aber gleichzeitig in dem Wissen, ich habe in Jesus schon alles, was ich brauche. Ein Dozent von uns hat in Wiedenest immer gesagt, wenn wir gesagt haben, hey, das macht doch keinen Sinn, wir sind da und trotzdem noch hier und das ist doch so, es ist doch paradox, dann war seine Standardantwort immer, das ist eine Spannung, die müssen wir aushalten können. Ja? Wir leben in einer Spannungszeit, eine spannungsreiche Zeit. Wir sind schon heilig, da komme ich später noch mehr zu, aber wir sind noch nicht hundertprozentig sichtbar heilig, auch nicht an uns selber. Wir merken ja selber, da ist noch dieses menschliche, egoistische, natürliche in uns drin. Das ist ja noch nicht vollständig weg, sondern es ist ein Prozess des Aus- und Anziehens. Ja? Wir sind immer dabei, wieder auszuziehen und wieder anzuziehen. Und was das jetzt alles mit Kleidung überhaupt zu tun hat, das möchte ich euch jetzt nicht länger vorenthalten. Deswegen lese ich jetzt die nächsten Verse aus dem Kolosserbrief, und zwar 5 bis 11 erstmal. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt früher euch so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Da haben wir es nochmal schwarz auf weiß, was wahrscheinlich auch das Problem der Christen damals in Kolosser war, womit die denn noch so zu kämpfen hatten, was denn deren Probleme waren in ihrem Leben, das doch immer Gott ähnlicher werden sollte, so wie Paulus hier auch sagt. Und Paulus zählt hier verschiedene Dinge auf, die klingen erstmal sehr negativ, ne? Sexuelle Unmoral, das ist so, wir sind sehr schnell immer dabei, dann von dem, also wie sagt man das mit dem Pferd, ne? Von der anderen Seite des Pferdes dann zu fallen. Wir sagen, das ist verständlich, sexuelle Unmoral ist etwas, was wir doch gar nicht wollen. Wenn Jesus zu uns sagt, unser Körper ist ein heiliger Tempel, dann wollen wir nicht mit unserem Körper irgendwie schändlich umgehen. Wir wollen nicht jede Nacht einen anderen Geschlechtspartner haben. Wir wollen nicht irgendwie anderen Beziehungen schaden, indem wir fremdgehen oder unserer eigenen Beziehung. Wir wollen, dass wir mit unserer Sexualität Gott ehren, ja? Also im Griechischen steht da dieses Poneia, Unzucht, jegliche sexuelle Unzucht, jegliche Unmoral. Also man kann es im klaren Rahmen sagen, alles Sexuelle, was außerhalb dem Rahmen der Ehe passiert. Aber wir Christen, wir machen das dann oft so, wir müssen das ganz, ganz eng reglementieren, dass wir sagen, Sexualität ist was Schlechtes. Wir müssen möglichst asexuelle Menschen sein. Aber das hat Gott ja nie gesagt. Er hat gesagt, ich habe euch zu sexuellen Wesen gemacht und das ist was Schönes, aber gleichzeitig in einem besonderen Schutzrahmen, dass ihr das auch total genießen könnt. Und deswegen möchte ich euch eine euch vertraute Person an die Seite stellen, die eben nicht wechselt, sondern diese eine Person ist, mit der ihr das Leben teilen, genießen dürft. Ja? Und oft habe ich so das Gefühl, dass viele sich alle so, als Christ versucht man sich so möglichst von allem Sexuellen abzuschotten, zu versuchen, jegliche sexuellen Bedürfnisse, weil die ja egoistisch, menschlich und natürlich sind, nicht vorkommen zu lassen. Und wenn es dann soweit ist, in den meisten Fällen hoffentlich früher als bei mir, dann heiratet man und dann darf man das genießen und auf einmal geht das nicht mehr, weil alles Körperliche ist ja schlecht und ich kann mich überhaupt nicht öffnen, ich kann das überhaupt nicht genießen. Dann muss ich als Erwachsener lernen, erstmal meine Sexualität zu entdecken und vor allem mit dem Partner, der wahrscheinlich genauso verklemmt ist wie ich. Und das ist doch gar nicht das, was Gott möchte, sondern er möchte, dass wir wissen, es gibt diese sexuelle Unmoral, es gibt das, was schlecht ist, aber es gibt genauso den positiven Gebrauch davon. Und den will er uns hundertprozentig zugestehen. Gott möchte, dass wir zuerst auf ihn gucken und auf das, was für ihn wichtig ist, dass wir verstehen, was ist denn heilig, was ehrt Gott, was ist besonders. Und aus diesem Punkt dann vertrauen, dass er alle weiteren Bedürfnisse stillt und dass wir diese dann auch genießen dürfen. Und das habe ich jetzt hier bei der sexuellen Unmoral, weil das ist, was am häufigsten vorkommt. Das taucht ja überall in den Briefen immer wieder auf und ist vielleicht auch das größte Problem von uns Menschen, weil wir eben so leibliche Wesen sind. Und wenn wir versuchen, uns besonders stark zurückzuhalten, dann fallen wir vielleicht irgendwann besonders stark hin und machen zuerst recht besonders schlecht. Sondern dass wir lernen, mit unserer Sexualität umzugehen, sie natürlich zu gestalten, auch als Single schon, das kann ich jetzt nicht weiter ausführen, da könnt ihr dann mal so ein Seminar für Singles besuchen, wo das auch sehr gut erklärt wird, ja, wie kann ich meine Sexualität leben als Single oder auch in einer Beziehung. Da gibt es wunderschöne Seminare dazu von Team F oder so. Wenn ihr ein Interesse habt, könnt ihr euch noch melden, ich leite euch weiter. Aber das ist ein Thema, wo wir oft scheitern als Menschen, weil das so schön sichtbar ist, ja. Also Geiz ist schon mal was anderes oder Habgier heißt es hier, ja. Habgier, gut, das kann man in den krassesten Formen sehen, wenn jemand echt reich ist und sein Geld total bei sich hält. Manche laufen ja, ne, dieser Millionär im billigen Anzug, ja, kein Geld ausgeben, nur mein Geld auf dem Konto scheffeln. Aber oft bei so Normalverdienern wie die meisten von uns, da sieht man das gar nicht so im ersten Augenblick, wenn jemand geizig, habgierig ist und nur für sich sammelt. Man sieht eher die Leute, die großzügig geben, weil die auffallen, die fallen positiv auf. Und das ist total schön. Und das sind meistens auch fröhliche Menschen, finde ich. So charakterfreundliche, starke Menschen, die gerne teilen, die gerne geben. Es ist ja nicht nur Geld, es ist ja auch Zeit und Liebe und all diese wunderbaren Dinge, ja, die wir teilen und wie das bereichert, wenn wir das positiv geben. Und das Negative ist halt diese Habgier. Ich will das nur für mich haben. Paulus findet das so schlimm, dass er sogar noch in Klammern sagt, das ist nichts anderes als Götzendienst. Also das ist, ich weiß nicht, ob man das kategorisieren darf, diese negativen Sachen, die hier stehen, aber wenn er da extra nochmal so eine Erklärung zugibt, finde ich das schon mal sehr deutlich. Habgier ist nichts, was so, ach, das ist so eine Charakterschwäche, die übersehen wir bei dem. Nein, das ist etwas, was mich von dem Wesen trennt, das ich eigentlich bin, von mich als Menschen nicht zu dem macht, zu dem Gott mich geschaffen hat. Sondern das lässt wieder das natürliche, egoistische in mir hervorkommen. Das ist eine schlechte Kleidung, eine Kleidung, die ich gerne ausziehen darf. Ja, weiter haben wir noch Zorn, Aufbrausen, Bosheit. Das sind alles so Sachen, die kennen wir, die muss ich nicht erklären. Das gemeines Reden übereinander, das zerstört, das macht Gemeinschaft auch ganz stark kaputt. Lügen, da fehlt Vertrauen. Ja, wir können dann einander nicht mehr vertrauen. Das sind so die alten Klamotten, die wir im Winter getragen haben und die wir jetzt in der Übergangszeit ablegen können. Wie so einen alten Mantel, der zum Beispiel bei mir im Schrank schon seit ein, zwei Jahren vor sich hin verrottet, aber ich habe den noch. Manchmal habe ich den sogar noch angezogen, um dann zu merken, der passt mir überhaupt nicht mehr. Ja, also mag ich nicht mehr tragen, hänge ich wieder in den Schrank, weil der ist ja sonst, der sieht doch noch gut aus. Und so ist das vielleicht mit diesen Sachen wie diesen Eigenschaften, Zorn, dass ich, wenn ich zornig auf jemanden bin, diesen Zorn mich da richtig schön drin kleide. Ich merke, das ist zu warm und das passt mir nicht. Es engt mich ein, ich bin nicht mehr frei, so wie Gott mich gemacht hat. Ich kann mich nicht mehr frei bewegen, aber ich klammer mich an diesen Mantel des Zorns fest, weil ich den irgendwie denke, ich brauche das jetzt gerade, weil der andere war doch gemein zu mir und ich bin jetzt zornig auf den und das soll der auch spüren und das will ich auch so und klammer mich an diesen Mantel fest, weil ich es nicht zulassen möchte, davon befreit zu werden. Weil Gott die ganze Zeit sagt, komm, ich helfe dir aus der Mantel raus, ich gebe dir wieder Kleidung, die dich frei macht, die schön ist und ich halte an meinen alten Klamotten fest. Aber es geht darum, dass ich lerne, durch die Liebe Jesu diesen Mantel ausziehen zu können und nicht Angst zu haben, dass ich da nackt dastehe, sondern dass er mir andere Kleidung gibt, andere Kleidung, die ich tragen kann und über die ich mich viel mehr freuen kann, die passt, die schön aussieht und Bewegungsfreiheit gibt, ja? Und wenn Gott immer sichtbarer unter uns wird, dann lernen wir immer mehr, die alte Kleidung auszuziehen und neue anzuziehen. Also es ist ein Stück Passivität da drin, dass ich es nicht selber machen kann, dass ich es nicht aktiv machen kann durch tägliche Bibellese. Das ist gut, wenn ich täglich in der Bibel lese, aber dadurch kann ich nicht mich verändern aktiv, sondern ich kann mich von Gott verändern lassen. Und da muss ich zulassen, dass diese Bibelverse, die ich lese, auch in mein Herz hineinkommen. Schauen wir uns mal den zweiten Teil an, ab Vers 12 bis Vers 16. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Also vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das scheint ihm wichtig zu sein. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch euren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das ist dieses positive Leben, von dem Paulus spricht. Und ich finde, das trieft schon von dieser Herrlichkeit Gottes, wenn man diese Verse liest, ja? Dass wir eben vor allem unsere Identität in Jesus haben. Damit fängt er an. Du bist auserwählt, du bist heilig, du bist geliebt, ja? Wenn du nichts mitnimmst, dann diese drei Wörter. Und dann schreib sie dir auf, Vers 12, ich bin Auserwählter Gottes oder Auserwählte Gottes, ich bin Geliebter Gottes, ich bin Geliebte Gottes und ich bin Heilige, Heiliger Gottes. Damit fängt Paulus an. Das ist die richtige Kleidung. Das Wissen, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und ich weiß, das sage ich oft hier vorne, aber das ist das, was es ausmacht. Das ist alles, das ist deine DNA, ja? Das darf deine, du, egal ob du dir dieser DNA bewusst bist oder nicht, du bist geliebtes Kind Gottes. Und wenn du das weißt, der eine Ausleger zu dem Text hat gesagt, stellen Sie sich jeden Morgen vor den Spiegel, gucken Sie sich an und sagen Sie sich jeden Morgen, ich bin Geliebte Gottes oder ich bin Geliebter Gottes. Oder wende es ab, ich bin geliebt von Gott, ja? Ich bin geliebt von Gott. Und du guckst dich an und du sagst es dir zu und das machst du jeden Morgen und es wird dich verändern, weil es eine positive Kraft auf dich hat und dich erinnert jeden Morgen neu, wer du eigentlich bist. Du bist ein Prinz, eine Prinzessin Gottes. Und dann läufst du schon mit einem so erhobenen Haupt in die Schule, in deinen Beruf, in dein Alltagsleben, ja? Es geht ja um das Alltagsleben, wie wir es gehört haben. Nicht, dass wir Sonntag fromm tun, unsere ganze Frömmigkeit haben, sondern wissen, wer wir sind und nicht, weil wir so toll sind, sondern weil unser Vater so toll ist, weil der König ist, der uns Identität gibt. Deswegen dürfen wir mit diesem Wissen, dass wir gar nicht scheitern können, in den Tag starten. Und sollte es doch passieren, dass wir irgendwie unser Kleid schmutzig machen und abends nach Hause kommen, dann ist es nicht schlimm, weil dann sind wir nicht gescheitert zum Ziel hin, denn das Ziel haben wir ja erreicht, sondern dann kehren wir zurück nach Hause, zurück zu unserem Papa nach Hause und sagen, Papa, es geht mir schlecht, ich habe Scheiße gemacht, ja, es ist dumm, ich habe was Dummes gemacht, es ist dumm gelaufen. Und dann kommen wir zurück nach Hause und dort lassen wir uns wieder ausrichten von Gott. Wir können nichts verlieren, wir können nur gewinnen. Wir können nur dazu gewinnen, indem wir uns wunderschön anziehen lassen, Stück für Stück, Schicht für Schicht. Und es lernen, diese Eigenschaften Gottes, das sind Eigenschaften Gottes, die wir hier lesen. Geduld, Gott ist ein geduldiger Gott und er bereichert dein Leben, wenn du dich in Geduld übst, wenn du lernst von ihm, was Geduld heißt, was Mitgefühl heißt, tiefes Mitgefühl, wenn du weißt, was Bescheidenheit heißt, wenn du dich selber zurücknehmen kannst, dich selber nicht so wichtig nimmst und dafür andere leuchten lassen kannst, dann erlebst du, wie du selber immer schöner wirst und wie dieser Reichtum, den du doch schon besitzt in deiner Identität, immer reicher wird und immer sichtbarer wird. Wie wir immer, immer ein Stück mehr sichtbar werden und in der Stadt, in unserem Leben, in unserem Umfeld die Liebe Gottes mehr zum Leuchten bringen können, bis dieser eine Tag kommt, wo sie hundertprozentig sichtbar wird, wo keiner mehr daran vorbeigucken kann. Und das alles mit einer tiefen, tiefen Dankbarkeit. Paulus spricht hier so stark von Dankbarkeit, dass ich das Gefühl habe, ihm ist fast nichts wichtiger, als dass wir mit einem dankbaren Herzen leben. Dass wir wirklich dankbar sind für alles, was wir haben und vor allem für das Größte, was wir haben, das Geschenk, das wir von Jesus Christus bekommen haben. Und das drückt er auch nochmal aus mit diesem Lobpreis, dass er sagt, zeigt Gott diesen Dank, zeigt ihm, dass ihr euch freut, zeigt ihm, indem ihr Psalmen singt, indem ihr Lobgesänge singt, von Gottes Geist eingegebene Lieder. Und das Schöne ist, jetzt können ja auch die Debatten aufhören mit, was sollen wir für Lieder singen, wir wissen es nicht, hier steht es ganz klar, ja, was wir singen sollen. Wir sollen Psalmen singen, das sind die ältesten Lieder aus der Bibel, ja, ich glaube, die sind so alt, dass wir die Melodien schon alle gar nicht mehr wissen. Das heißt, wir sollen uralte Lieder singen, wir sollen andere übersetzen auch nach Lobgesänge, Hymnen. Ja, das ist vielleicht so das blaue Buch, das wir hier haben, irgendwelche alten Hymnen, die wir singen dürfen, aber auch von Gottes Geist eingegebene Lieder. Das Lied, das er mir heute ins Herz geschenkt hat, das darf ich laut heraussingen. Gott freut sich über jeden Lobpreis, solange er von Herzen kommt und von tiefem Dank durchdrungen ist. Und das konnten wir heute wunderschön singen, hören, gemeinsam singen auch, aber auch von unserem Chor hören, die das ja auch inhaltlich hatten mit dem, dass Zebaoth der Lob gehört oder so, sorry, irgendwie so inhaltlich, was richtig schön ist. Das haben sie gesungen und uns gezeigt, dass sie sich freuen und Gott loben. Das haben wir gestern Abend beim Green erleben dürfen, als die Bude hier voll war und junger, fetziger, moderner Lobpreis war, ja, wo junge Leute hier waren und auch ältere, die sich daran gefreut haben und Gott gelobt haben. Und man es gespürt hat in der Atmosphäre, über die Joachim auch gepredigt hat. Und wir erleben konnten, das hier ist Anbetung. Das sind Menschen, die sind dankbar, die freuen sich an der Herrlichkeit Gottes. Also wir singen ihm Lieder, nicht weil Gott das braucht, sondern weil wir damit unseren Dank ausdrücken können und er sich über uns freut. Und ich komme zum Schluss zum letzten Vers. Das ist Vers 17. Das ist ein wunderschöner Vers, den haben wir uns auch als Traufvers ausgesucht. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Da kommt nochmal dieser Dank zum Ausdruck. Und was noch viel wichtiger ist, alles, alles, nicht was du Sonntag tust, sondern alles, was du in deinem Leben sagst und alles, was du in deinem Leben tust. Das kann was total Banales sein, ja, ein Spaziergang, ein Smalltalk auf dem Flur mit deinem Arbeitskollegen, alles, was du sagst und alles, was du tust, das soll im Namen von Jesus, unserem Herrn, geschehen. Was heißt das denn im Namen Jesus? Das heißt, dass ich mit einer Autorität spreche. Da sind wir wieder zurück bei dieser Identität. Ich bin Prinzessin, ja, oder Prinz. Das heißt, ich rede nicht in meinem eigenen Namen, wenn ich rede, sondern ich habe eine höhere Macht hinter mir. Ich habe eine höhere Autorität hinter mir. Und zwar von Jesus. Wenn ich rede, dann bin ich ein Vertreter, ein Bote von Jesus. Ich rede im Namen Jesu. Du redest im Namen Jesu. Wenn du über die Einkaufsliste redest, wenn du eine Andacht hältst, wenn du mit deinem Arbeitskollegen redest, wenn du dich mit deiner Familie unterhältst, wenn du mit deinen Kindern Quatsch machst, du redest als Botschafter Jesu Christi. Und das hilft vielleicht auch nochmal zu verstehen, mit Bedacht zu reden und mit Liebe zu reden und sich nicht von Wut und Zorn und egoistischer Leidenschaft bestimmen zu lassen, sondern zu wissen, das bin nicht ich. Ich rede als Beauftragter Jesu. Ein schönes Bild habe ich da nochmal zum Schluss, weil ich das nochmal näher erklären will. Und zwar, ich hatte ein Erlebnis mal in Hamburg, da kamen wir von der Freizeit, wir hatten einen Bulli, den wollten wir von Hamburg nach Kiel bringen, hatten eine Panne oder der Reifen hat ein komisches Geräusch gemacht, wir haben angehalten und haben mitten auf dem Bürgersteig geparkt. Ja, das war jetzt nicht so schlimm. In Hamburg war ein sehr großer Bürgersteig. Wir wollten halt wissen, können wir mit diesem Auto noch auf die Autobahn fahren? Wir waren kurz vor der Autobahnabfahrt und wollten nicht unterwegs den Reifen verlieren. Und dann kam ein hilfsbereiter Bürger, der hatte auch schon so eine Warnweste an, die ihm Autorität verliehen hat. Wir haben schon überlegt, wer ist das? Ja, wir dachten, jetzt gibt es Stress mit irgend so einem Bürokraten-Heini, keine Ahnung. Und der fragte uns, warum wir auf dem Bürgersteig parken, das wäre nicht erlaubt. Und dann haben wir, am Anfang dachten wir wirklich, der will uns helfen, haben ihm ganz nett erklärt, was unser Problem ist. Dachten, vielleicht guckt er sich unser Auto an, vielleicht kennt er sich damit aus oder so. Ja, wenn das hier ein Notfall ist, hätten sie ihr Notfallwarndreieck aufstellen müssen. Das haben sie nicht, also ist das kein Notfall. Ich rufe jetzt die Polizei. So, Ansage von ihm. Da meinten wir, machen Sie bitte keinen Stress, wir fahren schon weiter, kein Problem, wir suchen uns einen Ort, wo wir parken. Nee, das wäre dann Fahrerflucht, sagte er. Wenn wir jetzt fahren, er hat sich das Nummernschild aufgeschrieben, er ruft auf jeden Fall die Polizei, zeigt uns an, wenn wir jetzt fahren, ist das Fahrerflucht. Wir waren halt alle so Anfang 20, wir hatten schon ein bisschen Schiss, ja, und dachten so, oder ich war ein bisschen älter, egal, und dachten, ja gut, dann warten wir jetzt, bis die Polizei da ist, erklären dir das und hoffentlich kriegen wir keine Anzeige, ja. Und der eine Mitarbeiter fragte dann mal den Mann nebenbei, sagen Sie, mit welcher Autorität weisen Sie sich hier eigentlich aus? Und da ist dieser Mann abgegangen, der hat uns beschimpft und beleidigt, weil er keine Autorität hatte, außer sich selber. Er hatte niemanden, der hinter ihm stand, er hatte nur seine Warnweste, ja, die ihm irgendwie Wichtigkeit verliehen, aussehen lassen hat, aber es war nichts dahinter. Er hatte nichts, in wessen Namen er reden konnte, deswegen brauchte er die Polizei. Und was hat die Polizei als erstes gemacht? Sie haben ihn weggeschickt. Die haben gesagt, danke, hat sich für Sie erledigt, bitte fahren Sie. Der ist dann so erstmal so 20 Meter weiter, hat dann geparkt und zugeguckt, weil er wollte ja jetzt sehen, wie wir fertig gemacht werden. Dann ist die Polizistin wieder hin und hat gesagt, bitte verlassen Sie hier die Straße. Und dann musste dieser arme Mann wegfahren, obwohl er doch sehen wollte, wie diese höhere Autorität uns jetzt endlich bestraft, weil wir etwas falsch gemacht haben. Das ist nicht wofür Jesus steht, ja. Die Polizisten waren übrigens sehr nett, die haben uns geholfen, also die Polizei, dein Freund und Helfer, war da tatsächlich mal angesagt. Die haben nach unserem Auto geguckt, haben uns gesagt, wo eine Werkstatt ist, wo wir das schnell überprüfen lassen können. Die war sogar um die Ecke. Wir konnten mit dem Ding sogar auf die Autobahn und alles ging gut. Er hat uns sogar mehr geholfen als geschadet, dieser Mann. Aber es war nicht sein Ziel gewesen, ja. Und er hatte auch nichts zu sagen. Jesus hat ganz viel zu sagen. Und Jesus hat kein zorniges Ziel, hat nichts Böses, ja, sondern er hat die Liebe. Das Wichtigste ist die Liebe. Und in dieser Liebe können wir handeln. Das ist die Autorität, die Jesus uns schenkt. Einander zu unterstützen, zu helfen, ermutigen, zu lieben, zu loben, zu preisen, unseren Herrn gemeinsam. Und das kann ganz einfach sein, indem wir teilhaben am Leben des anderen, uns unterstützen. Das ist jetzt nicht so hier dieses Ermahnen. Und wenn der Ermahnen steht, dann steht da in aller Weisheit. Also zuerst in Liebe und mit Bedacht, keine Kritik rausgehauen und um die Ohren geschmissen. Ja? Das ist der alte Mensch. Ach, ich habe euch den neuen noch gar nicht gezeigt. Das ist mein neuer Mensch. Ich dachte, was Frühlinghaftes, was Schönes. Und wir dürfen lernen, immer weiter diese Kleidung zu tragen. Das ist jetzt sehr weiblich, ich weiß. Also übersetzt das für dich, was das für dich heißt, die neue Kleidung anzuziehen und sich daran zu freuen, zu sehen, wie immer mehr dieser Mensch zum Vorschein kommt, den Gott in mir gemacht hat und zu wissen, Es ist seine Autorität, es ist sein Name, der dahinter steht. So wie ein Bote, der vom König ins Land geschickt wird und ein kleiner Mann, der den Befehl des Königs ausrufen kann und alle müssen tun, was er sagt, weil es nicht der kleine Bote ist, der da spricht, sondern der König des Landes. Und wir haben den König der ganzen Welt und wenn wir was sagen in seinem Namen, in seiner Autorität, dann hat das Macht und dann wird es was bewegen. Und dann werden wir immer mehr seine Herrlichkeit sehen, bis sie irgendwann 100% sichtbar ist. Amen.